Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Sie ist dringend nötig, damit wir überhaupt Mensch sein können. Und wie oft beschäftigt sie uns in unserem eigenen Leben die Liebe? Darüber werden wir sprechen. Ein herzliches Willkommen aus Mainz von
Bischof Peter Kohlgraf.
Und Anja Schneider, Journalistin. Der Sänger und Songwriter Max Mutzke ist uns aus Köln zugeschaltet. Hallo.
Hi, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Unser Thema: bedingungslos lieben, muss das sein? Was Max Mutzke darüber denkt, interessiert uns sehr. Er hat mehrere Lieder über die Liebe herausgebracht und sein jüngster Song heißt Bedingungslos. Ein Lied gerichtet an ein Kind, auch mit der Textzeile Ich liebe dich bedingungslos. Max, in welchem Moment hast du heute oder in den letzten Tagen tiefe Liebe erlebt?
Also das ist eigentlich immer dann der Fall, wenn ich meinen Kindern begegne, wenn ich mit meinen Kindern zusammen sein darf. Das ist schon so, dass wir eine sehr, sehr enge Familie sind und auch körperlich sehr eng sind. Wir ganz viel Körperkontakt haben, wenn die Kinder bei mir sind und die das auch sehr genießen. Also sie lieben es, auch gestreichelt zu werden. Und das Schöne ist, meine Kinder sind zwar jünger als meine Karriere, aber doch schon in allen Altersgruppen, also von ganz klein bis schon fast Führerschein. Und ich merke immer wieder, auch dass die, wenn sie so zu mir kommen, dass sie sich neben mich setzen und unaufgefordert einfach mich kraulen und streicheln, während wir miteinander reden. Und dass diese Art von Nähe, die ist, die fühlt sich von der ersten Sekunde bis zur letzten bedingungslos an. Und die habe ich auch wirklich nur in diesem ganz, ganz engen Familienkosmos. Also, dass sie so bedingungslos ist. Auch jetzt heute in der Produktion, wo ich sitze hier bei Jan Böhmermann in der Produktion und sind viele nette Leute da, wie der Wolfgang Niedecken zum Beispiel und Aki Bosse ist da und Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Und wir kennen uns auch schon alle lang und mögen uns auch alle lang. Das ist aber ein ganz, ganz anderes Gefühl von Liebe. Und trotzdem würde ich trotzdem sagen, es ist auch ein Gefühl der Liebe, die man diesen Menschen so gegenüber empfindet.
Bischof Kohlgraf, wie ist das bei Ihnen?
Ja, da kann ich natürlich nicht mithalten mit familiärer Nähe und so weiter. Das ist bei mir nicht der Fall, das kann man sich auch vorstellen. Und trotzdem gibt es natürlich neben diesen sehr körperlichen Erfahrungen, die ich so nicht mache, gibt es natürlich auch bedingungslose Liebe. Liebe ist ja ein sehr weiter Begriff auch natürlich. Also ich habe gute Freundschaften, da würde ich wirklich sagen, dass ist eine Erfahrung von Liebe, weil Menschen für mich da sind, weil Menschen mir ein offenes Ohr und ein Herz schenken. Also das ist für mich auch eine Erfahrung von Liebe. Ich sag mal so, die christliche Theologie unterscheidet ja von der griechischen Sprache her zwischen zwei verschiedenen Seiten von Liebe. Da ist einmal der Eros, das wäre sozusagen diese körperliche Dimension, die körperliche Seite von Liebe. Aber es gibt auch die Agape, das ist so diese Hingabe, das Interesse am anderen Menschen. Und das würde ich sagen, das ist für mich eine Seite von Liebe, die für mich auch sehr entscheidend ist.
Wobei, wenn Sie jetzt Freunde treffen, die Sie schätzen und zu denen Sie Vertrauen haben, dann nehmen Sie sich wahrscheinlich schon mal in den Arm zu begrüßen.
Ja, das tun wir, oder? Das tun wir dann schon. Das kommt natürlich dazu. Aber entscheidend ist, oder es ist ein Ausdruck einer Hinwendung zum anderen, die mehr beinhaltet als nur eine körperliche Nähe. Und das ist für mich schon entscheidend. Also ohne könnte ich auch nicht leben.
Ist das bei Ihnen, Bischof Kohlgraf, ein Grundgefühl in Ihrem Leben, geliebt zu werden?
Es gibt diese Menschen und das ist mir sehr wichtig. Ich weiß, dass ich Freunde habe, die könnte ich im Ernstfall zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Ob die dann immer drangehen, wenn die meine Nummer sehen, ist eine andere Frage. Aber ich könnte es wenigstens mal versuchen. Also das würde ich schon sagen. Ja, es ist ein Grundgefühl, auch natürlich von meinem Glauben her, dass ich geliebt bin, dass ich gewollt bin. Das trägt mich.
Max, wir hatten vereinbart, dass wir uns duzen. Die Liebe bekommt man ja im besten Fall erst einmal von seinen Eltern mit. Wie war es in deiner Kindheit im Schwarzwald als eines von sechs Kindern? Haben deine Eltern dich bedingungslos geliebt?
Ja, das war bei uns, deswegen mache ich das auch so, das habe ich sozusagen gelernt. Das ist wirklich richtig aufgefasst von dem Verhalten meiner Eltern uns gegenüber. Wir sind sechs Geschwister und wir sind fünf Jungs, ein Mädchen. Und wir haben wirklich gerade in den jungen Jahren natürlich auch jetzt noch unendlich viel Blödsinn im Kopf. Und der hat sich aber damals im jungen Alter, das waren dann auch Streitereien natürlich, und man hat sich gefetzt und geprügelt. Aber gleichzeitig haben wir auch natürlich so viel Blödsinn gemacht, dass als wir Jugendliche waren, wo es dann schon manchmal echt grenzwertig war. Und wir durften aber, das war das Schöne, uns ausleben, solange wir, und das ist eine ganz klare Eingrenzung meiner Eltern gewesen, solange wir nichts mutwillig kaputt machen oder jemanden verletzen dabei. Also es ging immer da, man konnte sich ausleben und Blödsinn machen, aber man durfte nicht jemanden dabei schaden wollen. Wenn dann mal im Eifer des Gefechts irgendwas kaputt gegangen ist, dann konnten die das auch abstrahieren. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass diese bedingungslose Liebe meiner Eltern immer über allen Gesetzen stand. Und das fand ich ganz, ganz bemerkenswert, weil wir eben so viele Kinder sind. Und auch dann später, was die Ausbildung anging, also da einhergeht ja auch so ein unendliches Vertrauen und jemandem diesen Vertrauensvorschuss einfach immer entgegenzubringen. Und dann, auch wenn man mal eine schlechte Erfahrung macht, trotzdem beim nächsten Mal wieder auf Null zu stehen und zu sagen, ich vertraue dir trotzdem wieder aufs Neue. Und das haben meine Eltern ganz mit hoher Bravour gemacht, viel mehr, als ich das zum Beispiel bei Freundinnen und Freunden mitbekommen habe, die viel schneller in ernsthafte Konflikte mit ihren Eltern gerieten, auch in der Pubertät zum Beispiel. Das gab es bei uns alles so nicht.
Dein Vater Arzt und begeisterter Musiker, deine Mutter Schauspielerin. Da kann man sich schon ausmalen, dass viel los war, dass es sicher auch sehr kreativ war. Es kam noch was hinzu, deine Mutter war alkoholkrank. Und wenn du heute auf die Zeit zurückblickst, war das sozusagen Liebe unter erschwerten Bedingungen?
Ja, also genau, meine Mutter war alkoholkrank, das hat sich irgendwann abgezeichnet. Wir haben es als Kinder auch gespürt, wir haben das lange registriert, bevor wir wussten, dass es da eine Krankheit gibt oder eben dieses, vor allem eine Krankheit ist. Ne? Also dieses Suchtproblem ist ja in allererster Linie eine schwere Krankheit und das ist ja dann, als Kind denkt man oft, das ist die Schuld dessen, der trinkt, der müsste ja einfach nicht trinken. Das ist so, wie man sagt, ein Raucher muss ja einfach nicht die Zigarette in den Mund nehmen, er ist ja selber schuld, aber irgendwann begreift man, dass es eben eine Sucht ist. Als ich ein kleines Kind war und auch bis zum jugendlichen Alter oder zum frühen jugendlichen Alter war meine Mutter trotzdem meine Mutter und unglaublich gut und da und war sie auch danach, auch in der Alkoholkrankheit auch. Aber es wurde halt zusehends, ist man aus dem Fokus gerückt, weil sie mit ihren Problemen so sehr beschäftigt war und sich immer mehr damit betäuben musste, eben indem sie trank, dass man immer mehr zurücktrat, also quasi unfreiwillig. Und das ist auf jeden Fall eine Beziehung mit sehr, sehr erschwerten Vorzeichen. Und ich würde da, glaube ich, auch oft davon sprechen, dass man auch wütend war. Also dass man sozusagen auch nicht nur geliebt hat, sondern ich meine, das Wort hassen ist wahrscheinlich trotzdem das Falsche, aber es liegt auf der Zunge. Man hat sie geliebt und man hat sie dafür gehasst. Man hat sie mit Liebe überschüttet und mit Kälte bestraft und so. Das gibt schon, dass man da in verschiedenen Wechselbädern der Gefühle war. Und das hat sich dann zum Ende hin wurden die Intervalle, das hat sich dann immer mehr verschoben ins Negative, ne, umso schlimmer es wurde.
Deine Erfahrungen damit hast du in dem Lied Hier bin ich Sohn ausgedrückt, eindrücklich arrangiert mit Saxophon. Und daraus sind die Zeilen. Ich weiß, als Kind habe ich zu dir aufgesehen, du warst wunderschön. Von diesem Glanz ist nichts geblieben, manchmal fällt es schwer, dich zu lieben. Wenn du dich zurückerinnerst, was waren so konkrete Momente, wo du gespürt hast, hier stößt vielleicht sogar meine große Liebe für Mama an Grenzen?
Naja, vor allem dann, wenn, also am Anfang, es sind ja so Sachen, meine Mutter war eine sehr eitle Frau, aber eine sehr positive, also eine sehr, die hat Wert drauf gelegt, als Schauspielerin die hatte tolle Kleider getragen und die hatte einen wunderschönen Pagenhaarschnitt und die sah immer mondän aus und hatte einen ganz eigenen Stil. Und das war ja etwas, was ich an meine Mutter sehr geliebt habe, weil wir sind ja sehr ländlich aufgewachsen. Um uns herum war viel Landwirtschaft und Handwerk. Und meine Eltern sind da total aus dem Raster gefallen mit diesem Haus und wo wir da gelebt haben und wie wir da gelebt haben und was für ein Bild wir verkörpert haben. Trotzdem war meine Familie oder ist meine Familie nach wie vor in diesem Dorf wahnsinnig geliebt. Das merken wir auch. Ne? Also das ist schon tatsächlich ein ganz großes Miteinander. Vor allem, weil mein Vater der Arzt war, der ja vielen Menschen da auch bedingungslos geholfen hat. Zu jeder Tages-Nachtzeit war mein Vater natürlich dann da im Notfall, wenn irgendwas passiert. Der ist zwar Gynäkologe, aber natürlich auch Allgemeinmediziner. Und bei Notfällen, wenn Frauen Unterleibsschmerzen hatten, aber auch wenn Männer irgendwie sich in den Arm gesägt haben oder was da auch alles kam, von der Kuh getreten wurden, dann ist mein Vater halt da gewesen. Meine Mutter war eine wahnsinnig, wie mein Vater, auch gastfreundliche Frau. Und deswegen hatten wir schon, wie gesagt, ein großes, großes, gutes Bild in diesem Dorf. Und was ich aber an meiner Mutter mochte, war dieser starke Kontrast zu den Müttern meiner Freundinnen und Freunde, weil sie doch so eine andere Persönlichkeit war. Aber das ist ja eine Sache, die auch nachgelassen hat. Also umso mehr man dem Alkohol verfällt, umso weniger sieht man, also pflegt man sich auch außen. Ne? Umso mehr man innen zerfällt, umso mehr zerfällt auch das Äußere. Da waren schon auf jeden Fall so Hürden. Aber wenn es um meine Kinder ging, wenn es um die Sicherheit meiner Kinder ging, dann war natürlich so, dann wurde ich richtig sauer natürlich. Ne? Wenn man so das Gefühl hat, ey, Entschuldigung, du bist gerade nicht in der Lage, jetzt gerade meine Kinder zu hüten und oder du machst gerade was, was gefährlich ist für meine Kinder. Und da ist natürlich, da ist man sofort, dann kommen dann diese Elternbeschützerinstinkte raus und die sind natürlich sehr, sehr viel stärker als dann das Gefühl zu den Eltern.
Bischof Kohlgraf, bedingungslos lieben, muss das überhaupt sein?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, weil jeder Mensch eine Würde hat, einen Wert hat und die kommt ihm zu, egal ob jemand alkoholkrank ist oder ob jemand schwach ist oder stark ist oder schön ist oder nicht schön ist. Diese Würde hat jeder Mensch. Aber bedingungslos kann natürlich auch bedeuten, dass ich sage, ich liebe dich, aber ich möchte dir auch sagen, es gibt eine Chance für dich, dich zu verändern. Das wird jetzt bei der Mutter vielleicht nicht das Thema gewesen sein, aber ich darf auch in einer Liebe, in einer Freundschaft, glaube ich, Kritik äußern und sagen, das läuft im Moment falsch. Und das erlebe ich auch, habe ich auch erlebt, dass auch mir Leute sagen, also das und das, da solltest du mal nachgucken. Ich glaube, das braucht auch jeder Mensch. Und das lasse ich mir von jemandem eher sagen, von dem ich denke oder fühle, dieser Mensch mag mich, dieser Mensch liebt mich. Da lasse ich mir auch Kritik gerne gefallen, weil sie von Wohlwollen geprägt ist und meine Würde respektiert, als wenn jemand mir einfach hier nachts um 4 eine E-Mail schreibt und mich wüst beschimpft, was ihm alles nicht gefällt. Das sind dann schon Dinge, wo es mir mit der bedingungslosen Liebe dann auch schwerfällt oder das auch zu akzeptieren. Also bedingungslos heißt nicht auch Dinge formulieren zu können oder Themen formulieren zu können, wo ich sage, da ist noch Luft nach oben zur Veränderung. Und diese Möglichkeit hat vielleicht auch jeder Mensch noch.
Also das ist ja, finde ich, auch total, das setzt das ja, also das geht, glaube ich, nur in so einer Beziehung. Also man kann natürlich auch in einem Arbeitsverhältnis und einer Freundschaft Dinge kritisieren und weil sie eben halt im besten Fall konstruktiv sind und eben dem Gegenüber weiterhelfen. Das liegt ja dann immer noch an dem, der die Kritik empfängt, ob er damit umgehen kann oder nicht. Aber in einer bedingungslosen Liebe, finde ich, ist eine Kritik absolut, das ist ja etwas, was man unbedingt äußern muss und kann. Gerade als Vater zu seinen Kindern natürlich auch. Ne? Da geht es ja um ganz banale Dinge im Alltag. Du sollst dein Zimmer aufräumen. Wir haben es zweimal besprochen. Mach das jetzt. Und das ist ja eine Kritik natürlich. Und es gibt auch mal Ärger. Aber die Liebe ist trotzdem bedingungslos, weil ich glaube, dass es tatsächlich nur meine Kinder sind, in meinem Fall jetzt, die sich entwickeln könnten, wie sie wollten. Und sie würden es nicht schaffen, dass ich sie weniger liebe.
Auch wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist. Natürlich.
Zum Beispiel. Aber natürlich auch viel mehr. Ne? Es geht ja, ich kenne ja Eltern, deren Kinder schon erwachsen sind und die ganz andere massive Probleme dann entwickelt haben. Auch eine Drogensucht zum Beispiel oder eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen haben oder was da immer so kommt, was da so kommen kann. Und ich glaube aber bei mir ist es so, dass ich meine Kinder nicht weniger lieben könnte. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel zu meiner Partnerin in meinem Fall oder zu eben auch Geschwistern oder so. Die liebe ich auch bedingungslos. Aber es gibt garantiert Grenzen, wo sie auch die Liebe zerstören könnten. Also wo was für immer kaputt geht. Kann. Das, glaube ich, ist bei meinen Kindern nicht möglich.
Wobei sich ja auch die Frage stellt, ist dann die Tendenz nicht fließend dahingehend, dass man sagt, ich liebe dich, wenn du so bist, wie ich es mir wünsche, Bischof Kohlgraf. Das gibt es ja sicher auch bei Eltern gegenüber den Kindern. Wo haben Sie in der Liebe solche Bedingungen erlebt?
Könnte ich jetzt fast gar nicht benennen, ehrlich gesagt, für mich. Es gibt so einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium, da muss ich sagen, stolper ich immer drüber. Da sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Also über diesen Satz stolper ich immer. Da denke ich mir, ist das noch bedingungslose Liebe, die ich eigentlich in meinem Glauben für so wichtig halte? Also wenn Jesus sagt, ich knüpfe meine Freundschaft an euch daran, dass ihr tut, was ich sage, was ich euch sage. Wahrscheinlich, also ich kann es mir nur so erklären, dass er sagt, wenn ihr nicht tut, was ich sage, also im Grunde auch diese Nächstenliebe, Gottesliebe zu leben, dann schadet ihr euch im Grunde selbst. So, aber eine Bedingung zu knüpfen, wenn ihr nicht tut, was ich sage, da habe ich immer gedacht, ist das nicht sehr, sehr menschlich gedacht. Also das ist so ein Satz, mit dem ich echt arbeite in der Bibel. Ich glaube, dass Gott bedingungslos liebt, Ich glaube aber auch, dass Gott, das tut er ja auch, wenn ich mir die biblischen Bücher durchgucke und meinen Glauben anschaue, dass er immer wieder den Menschen auch sagt, das und das sind gute Lebensbedingungen und wenn ihr das nicht tut, schadet ihr euch im Grunde selber. Ja, wenn ihr hasst, wenn ihr Krieg macht, wenn ihr, was weiß ich, Menschen schadet, wenn ihr Menschen verachtet. Aber daran seine Freundschaft und Liebe zu knüpfen, das hat mich immer ein bisschen irritiert. Aber diesen Satz gibt's halt. Trotzdem versuche ich ihn mir so zurechtzudeuten, dass ich sage, nein, er bleibt bedingungslos in seiner Liebe und will am Ende nicht, dass ich mir selber schade, indem ich hasse, indem ich Krieg mache, indem ich Menschen verachte.
Was ich mich frage, gerade so bei dieser Eltern-Kind- oder Kinderbeziehung sind so Dinge wie sei brav oder so Leistungsgedanken oder sowas, das kann gesagt werden, das kann ausgesprochen werden, es kann ja auch unterschwellig vielleicht vermittelt werden, weil die Kinder vielleicht das Gefühl haben, oh, Papa, Mama sind jetzt so und so und deshalb wollen sie vielleicht auch, dass ich so und so werde. Max, wie gelingt es dir als Vater von 5 Kindern in einer Patchwork-Familie, dass deine Kinder sich frei entfalten und nicht meinen, du erwartest zum Beispiel, dass sie auch berühmt werden oder toll Musik machen wie du?
Also bei uns zu Hause ist es ja so gewesen, dass mein Vater ist ja Akademiker und ich hatte lange Zeit in der Schule. Ich war nie ein miserabler Schüler, ich war aber auch nie ein guter Schüler. Und das hat auch dazu geführt, dass ich erstmal nur mit dem Hauptschulabschluss meine Schulkarriere beendet hatte. Und jetzt hätte ja mein Vater, meine Mutter hätten ja sagen können, du machst mal mindestens die Realschule, mein Freund, damit du irgendwie im Leben später eine bessere Auswahl hast. Aber sicher nicht hörst du nach der Hauptschule auf. Aber die haben halt gesehen, dass das bei mir gar keinen Sinn hatte, dass man mich da weiter versucht, auf die Schule zu zwingen. Und deswegen haben die mit mir zusammen eine Alternative gesucht und haben dann gesagt, guck mal, du machst so gerne Musik und wir glauben, du hast da so eine Ausnahme, du hast da so eine Begabung darin. Es gibt in Freiburg die Möglichkeit, ohne Abitur zu studieren, privat, auf einer privat geführten Schule, weil es keine naturwissenschaftlichen Fächer sind, kannst du Musik studieren. Dann habe ich das mit 16 bis 18 eben gemacht und hatte dadurch dann meine eigenen Erfahrungen machen können, was es eben bedeutet, ein Leben in Selbstständigkeit. Also wenn kein Lehrer mehr dir auf die Finger schaut, sondern du einfach nur Unterricht hast und dann haben wir 3 Tage die Woche frei gehabt, weil wir da sollten wir üben, da sollte ich Schlagzeug üben, Gesang üben, da sollte ich all das machen, was wir in diesen 2-tägigen Unterrichtstagen, also in der Woche hatten. Und da habe ich gemerkt, dass meine Selbstdisziplin da gar nicht ausreicht, mit 16 bis 18 mich da so durchzuschlagen. Und dann habe ich selber sozusagen die Angst bekommen, hey, ich habe jetzt die Kombination, ich bin Schlagzeuger und Hauptschüler. Und das fand ich selber so irgendwann immer, das war mir immer einengender, weil ich dachte, wenn ich mit Musik mal nicht mehr Geld verdienen möchte, weil ich es einfach nicht mehr mag, dann habe ich gar keine Möglichkeit, mich frei zu entfalten und bin mit 18 zurück auf die Schule, habe 2 Jahre mittlere Reife und dann nochmal 3-jähriges Abitur gemacht und habe dann mit dem Abitur sozusagen meine Schulkarriere dann beendet und diese 5 Jahre war ich wahnsinnig gerne Schüler und zwar wirklich sehr gerne und ich war immer schon mal Klassensprecher und so, aber in der Zeit war ich dann auch Schülersprecher und also ich hatte mich da richtig einleben können und das hat mir eigentlich als Beispiel gezeigt, dass man die Kinder in den ihren Entscheidungen wahnsinnig unterstützen muss und es eben gar keine Bedingungen dran knüpft. Ne? Es gab immer bei meinen Eltern, wie gesagt, anfangs gesagt, diese Regeln, du musst dich trotzdem irgendwo benehmen in der Gesellschaft. Also du kannst dich nicht einfach komplett in irgendeine Richtung bewegen, wo du anderen schadest. Aber solange du dich nicht in die Gefahr bringst, probier dich einfach aus. Und das ist schon etwas, das ich gerne meinen Kindern auch so das würde ich gerne mit meinen Kindern genauso handhaben. Ich weiß nicht, ob mir das so gelingt, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch nicht vor die Aufgabe gestellt worden, um jetzt einem von meinen Kindern zu sagen, hey, du musst weiter auf die Schule gehen. Das gab es, diesen Moment gab es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie sehr ich also offen bin für neue Wege, die vielleicht auch nicht in der Norm liegen unserer Gesellschaft. Weil der Schritt mit 16 von der Schule zu gehen und Musik zu studieren in Freiburg, kommend aus einem kleinen Dörfchen, das ist schon sehr, sehr außerhalb der Norm gedacht und da gehört schon vieles dazu.
Beim Stichwort Liebe kommen Christinnen und Christen schnell mit der nächsten Liebe. Bischof Kohlgraf hat es eben auch schon erwähnt. Kannst du damit etwas anfangen, Max?
Also das ist so, dass für mich die Nächstenliebe, der Begriff, nur die Begrifflichkeit, die löst bei mir wirklich was aus, was super negativ ist. Weil ich das immer nur in meinem praktischen Leben, wo ich das ja gehört habe, dieses Wort, das war immer in Institutionen, also ich bin ja protestantisch und trotzdem haben wir mit der katholischen Kirche auch zu tun, wegen meinen Kindern und so weiter. Das wurde immer von Leuten in den Mund genommen. Auch mein Vater kommt aus einer sehr, sehr, sehr frommen Familie. Also die Mein Opa hat selbst Predigten gehalten. Mein Opa hat natürlich beide Weltkriege erlebt als erwachsener Mensch. Der ist 1899 geboren und 2002 gestorben. Der hat also sehr, sehr viel erleben dürfen und müssen. Und die waren wahnsinnig fromm. Und die waren aber so fromm, dass das als Enkel wehgetan hat. Also das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was sie gepredigt haben. Und ich fand also allein aus meiner Familie raus und später auch in der kirchlichen Institution, habe ich oft dieses Wort von Menschen gehört und ich kannte die ja alle privat. Wir wohnen ja so ländlich, ich weiß ja, wie die dann im echten Leben sind. Wenn man als Jugendlicher Blödsinn vor der Haustür gemacht hat, da war nichts mehr von Nächstenliebe und Toleranz und Offenheit und Akzeptieren, andere nehmen, wie sie sind und so. Da war gar nichts davon zu spüren. Im Gegenteil, ich habe das Wort oft von Leuten gehört, die dermaßen in ihren Scheuklappen, nur das haben sie akzeptiert und da wurde dann Musik verteufelt und Schmuck verteufelt und wenn die Jugendliche Spaß hatten, dann war das wollte Gott nicht und die haben aber immer von Nächstenliebe gesprochen. Mich hat das gewürgt, also ich fand das so einengend, dass ich dieses Wort gar nie positiv verbinden kann, obwohl ich die Bedeutung dessen, dieses Wortes wahnsinnig hoch einschätze. Ne?
Also wenn ich das so höre, denke ich, ich habe es Gott sei Dank, würde ich mal sagen, in dem Falle anders erlebt, auch wenn Kirche bei allem Positiven, was ich als Kind mehrheitlich und Jugendlicher erlebt habe, natürlich auch manchmal mit Menschen zu tun hatte, die man als nicht vorbildlich erlebt hat. Das darf ich auch sagen. Also, aber das macht halt menschliches Miteinander auch aus. Für mich jetzt als Theologe, würde ich sagen, ist Nächstenliebe jetzt gar nicht der Riesen, emotional hoher Anspruch, sondern für mich ist so die Zusammenfassung dessen, was Nächstenliebe bedeutet, das, was Jesus in der sogenannten goldenen Regel formuliert, und die gibt es ja in anderen Religionen auch, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Und ich glaube, das ist ein guter Maßstab, zu reflektieren auch, wie gehe ich mit anderen Menschen um, behandle ich sie so, wie ich eigentlich selber behandelt werden will. Und das hat auch oder berührt auch die Frage von Freiheit. Wie viel Freiheit gestehe ich anderen Menschen zu? Wie viel Toleranz übe ich auch selber, wenn Menschen Wege gehen, die ich persönlich vielleicht gar nicht für richtig halte, aber kann ich akzeptieren, dass Menschen andere Lebenswege wählen als ich? Und dann müsste ich sagen, ich will auch nicht, dass Menschen mir permanent in meine Gewissensentscheidungen hineinreden. Und trotzdem geht es um mehr, und das würde ich auch nochmal so als einen zweiten Gedanken nehmen für die Nächstenliebe. Es geht mehr als nur darum, verwirkliche dich auf Kosten anderer selbst, sondern wenn du es, also ein Mensch darf nach einem glücklichen Leben suchen, aber nicht auf Kosten anderer, sondern wie kannst du andere mitnehmen, auch in einer gemeinsamen Idee von Glück und Leben und Liebe.
Naja, aber in der Lebenspraxis, also dass ich jetzt sage, meine Eltern, Partner, Partnerin, Kind, Freundinnen und Freunde, okay, da kann ich mir das gut vorstellen, dass ich sie liebe, aber muss ich auch alle anderen lieben? Wie soll ich das denn leisten?
Naja, auch der Feind, also es gibt ja das Gebot der Feindesliebe, da wird es ja ganz extrem. Feindesliebe heißt ja auch nicht, dass ich den sympathisch finden muss. Also ich stelle mir jetzt jemanden vor, der mir wehtun will, dem ich begegne. Liebe heißt dann nicht, dass ich dann sage, schön, dass du mir wehtun willst, sondern dass ich in der Art und Weise, wie ich mit dem umgehe, nicht vergesse, dass auch dieser Mensch eine Würde hat. Das ist leicht dahergesagt. Also ich stelle mir jetzt so ein Kriegsschlachtfeld vor zwischen Russland und Ukraine. Da trifft ein russischer Soldat einen ukrainischen Soldaten. Da geht es wahrscheinlich erstmal ums nackte Überleben oder irgendeinen Auftrag zu erfüllen. Aber für mich wäre der christliche Maßstab, ob ich den immer erfülle, ist eine völlig andere Frage. Aber der christliche Maßstab, der mir gesetzt ist, vergiss nicht, auch in dieser Situation, dass der andere, der vor dir steht, auch Mensch ist mit Würde. Wie sich das denn ausdrückt, das ist jetzt sehr theoretisch. Aber das gilt ja im Grunde auch für mein Leben. Ich habe auch Menschen, die ich nicht leiden kann. Und da kann es auch sein, dass Nächstenliebe darin besteht, denen einfach aus dem Weg zu gehen. Es gibt auch Menschen, da sage ich, die kann ich so lieben, dass ich sage, denen muss ich nicht begegnen.
Das ist auch nett formuliert.
Geh mit Gott, aber geh. Ich habe mal, also mein erster Pfarrer, bei dem ich Diakon war, also Ausbildungspfarrer, der hat gesagt, also Nächstenliebe ist schön und gut, aber es gibt Menschen, jetzt kommt ein theologischer Fachbegriff, es gibt Menschen, die kannst du nur eschatologisch lieben. Eschatologie ist sozusagen die Lehre von den letzten Dingen. Dahinter stand so die Idee, wenn ich einen eschatologisch liebe, sagt man, auf Erden wünsche ich denen irgendwie die Pest an den Hals und ich gehe denen aus dem Weg, aber in den Himmel sollen sie am Ende kommen. Das war jetzt so ein bisschen kölsch-rheinisch formuliert. Ja, aber ich fand das sehr gelassen, weil da nicht dieser hohe Maßstab ist, du musst jetzt jeden sympathisch finden und alles gut finden. Es gibt einfach Menschen, die mag ich nicht. Und ich versuche trotzdem nicht zu vergessen, dass die Würde haben. Aber die Würde haben die auch, wenn ich denen nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe.
Ja, ich finde, bei Nächstenliebe schwingt für mich auch mit. Also das Wort Respekt ist natürlich klar. Das klingt jetzt erstmal so, ja, logisch, muss ja dabei sein. Aber auch Vertrauensvorschuss. Also ich sehe das ja auch sozusagen, wenn man Menschen auf der Straße begegnet, die man noch nie gesehen hat, ob das jemand ist, der die Hand aufhält vor einem Kaufhaus und man sieht, dieser Mensch hat vielleicht kein Obdach oder ist sehr arm dran, dass man das da Nächstenliebe bedeutet. Du musst ja nicht bei jedem immer Geld reinwerfen, je nachdem, in welcher Stadt du bist, kannst du gar nicht so viel Geld dabei haben, wie da Menschen sitzen. Aber dass du ihnen zunickst, dass du ihnen, wenn man sieht, es gibt einen kurzen Moment des Augenkontakts, dass man das mit Nächstenliebe bedeutet für mich in dem Fall, dass man ihnen zunickt, dass man sie anlächelt und dass man eben ihnen das Gefühl gibt, ich sehe dich, auch wenn ich jetzt gerade keine 2 Euro dir in den Hut werfe oder vorbeieile oder ein Eis in der Hand habe, aber für mich, und das ist eben, das, und das heißt ja auch, dass man toleriert und akzeptiert. Und da meinte ich nur, habe ich von vielen Menschen, die dieses Wort gerne in den Mund nehmen, im privaten Leben gesehen, dass sie das überhaupt nicht mit sich tragen und habe denen halt nie wieder geglaubt. Und das war für mich einfach, deswegen habe ich dieses Wort so negativ konjugiert für mich oder beziehungsweise verbinde das mit so blöden Sachen.
Was mich noch interessieren würde, Max, ist Liebe nur Gefühlssache für dich oder auch die Entscheidung? Ich versuche den Menschen grundsätzlich in Liebe zu begegnen. Das schwingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit, als du diesen Begriff Vertrauensvorschuss erwähnt hast.
Genau, also meine Eltern, das habe ich einfach alles abschauen dürfen. Ne? Ich bin gerade dran, ein Buch zu schreiben, bin jetzt in den letzten Zügen, was wir veröffentlichen dieses Jahr noch, da geht es um Kindheitsanekdoten. Das ist keine Biografie, aber es sind autobiografische Geschichten und die verknüpfe ich sozusagen mit meiner Kindheit und dem jetzt, wie ich jetzt bin. Und was mich zu dem gemacht hat, und deswegen habe ich so sehr viel gekramt die letzten vielen Wochen in meinem Kopf, was so los war bei uns zu Hause. Und da ist mir schon eine Sache aufgefallen, das ist dieser Vertrauensvorschuss. Also ich mag das Wort sehr, weil das meine Eltern gelebt haben, ohne dass ich das Wort kannte und es irgendwann mal selber irgendwann aufgeschnappt habe, das Wort, und gedacht habe, ach ja, das ist ja das, was ich bei meinen Eltern so schön finde, also oder bei meinen Geschwistern auch. Die gehen immer zu jedem hin. Alle Menschen bei uns in der Familie sind so, das ist auch bei der entfernteren Verwandtschaft so, jemandem die Hand zu geben, sich zu freuen, beide Hände in die Hand zu nehmen. Wie geht's dir? Freut mich, dich kennenzulernen. Wo kommst du her? Das ist immer so ein Interesse dabei und so. Und ich habe das meinen Kindern auch versucht, eben ein bisschen beizubringen oder nahezulegen, weil ich gesagt habe, wenn ihr mit Vertrauensvorschuss auf die Leute zugeht, dann öffnen die sich meistens ganz von alleine. Weil viele Leute, die ich kenne, sagen, sie öffnen sich erst, wenn sie merken, dass das Gegenüber sich öffnet. Also sie warten so ab. Und dann denke ich mir, wenn das beide machen, dann vergeht wahnsinnig viel Zeit, bis man befreundet ist. Die hätte man einfach überbrücken können, wenn einer diesen Schritt eben tut. Und ich merke einfach, egal wo ich bin, ich gehe damit unglaublich, man öffnet wahnsinnig viele Türen. Und der Nebeneffekt, wenn das Gegenüber aber mal nicht freundlich ist, dann kann man sich bei all der Erfahrung, die man mit Vertrauensvorschuss sonst in seinem Leben gesammelt hat, zumindest abstrahieren und sagen, das lag jetzt nicht an mir. Da hat er entweder einen schlechten Tag gehabt oder irgendwas passt nicht oder wir passen nicht zusammen. Aber ich bin froh, dass ich ganz genau mit dieser Offenheit auf ihn zugegangen bin. Ich brauche den Menschen nicht mehr in meinem Leben, merke ich gerade, das funktioniert nicht, aber ich habe es mir nicht zuzuschreiben. Weil wenn es dann doch mal passiert, dass ich irgendwie im Stress jemanden links liegen lassen habe, dann tut mir das danach richtig leid, weil ich dann denke, oh Gott, jetzt habe ich da irgendwas bei dem kaputt gemacht, was ich eigentlich normalerweise nicht kaputt machen will. Also so ein Vertrauen zum Beispiel. Und das, finde ich, ist schon eben eine Einstellung. Also man geht mit ganz direkt auf Menschen zu, und begrüßt sie sehr herzlich und fragt mal einfach 2, 3 Sachen. Und dann fühlen die sich angesprochen und haben das Gefühl, der hat Interesse an mir. Das finde ich etwas Wichtiges.
Da tickt natürlich der Rheinländer anders als der Norddeutsche. Vielleicht ist das ein Vorurteil. Ja.
Also ich bin ja Schwarzwälder, ne?
Eben, also insofern, und ich bin Kölner, da sind auch die Mentalitäten unterschiedlich. Ich glaube, aber wenn dann Menschen unterschiedlicher Regionen in Deutschland sich auch näher kommen, ich glaube, dann sind sie auch sehr treu und auch zugewandt. Aber wie man diesen Vertrauensvorschuss formuliert, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich regional.
Max, deine Fans erleben dich als authentisch, als freundlich. Du engagierst dich ehrenamtlich sehr, machst dich für Kinder stark, bringst dich also positiv in die Gesellschaft ein. Und zugleich erlebst auch du, wenn du öffentlich auftrittst, zum Beispiel Vorentscheid Eurovision Song Contest oder was auch immer, auch negative, respektlose Reaktionen. Wie bleibst du positiv?
Also für mich ist eine Sache ganz entscheidend. Ich bediene selber gar keinen sozialen Kanal. Also ich habe Instagram und Facebook und so weiter. Ich habe noch nie in meinem Leben selber die App geöffnet. Das machen Leute für mich. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Meine Qualität ist vielmehr im Umgang mit den Menschen face to face. Und ich finde dieses, egal ob jetzt jemand anonym oder bei Klarnamen schreibt, ich kenne die ja eh nicht. Wenn jetzt ein Herbert Müller schreiben würde, irgendwas Negatives über mich, dann würde mir das ja auch nichts sagen. Es bringt mir ja nichts, ob er sich jetzt versteckt oder nicht. Er ist ja für mich ein absolutes Neutrum, weil ich diesen Menschen nicht kenne. Und ich finde, ich kenne eben auch Künstlerinnen und Künstler, die allermeisten sogar, die das alles anders machen. Die lesen ihre Kommentare wirklich durch, egal wie viele Follower die haben, wie viele Menschen denen folgen, wie viele Kommentare die haben. Und ich kenne einen ganz, ich sage da jetzt keinen Namen, aber ich kenne eine Person, die hat um ein hundertfaches mehr Menschen auf den sozialen Netzwerken mobilisiert, ne? Also sehr viel mehr Follower. Und der normalerweise kriegt diese Person unglaublich gutes Feedback. Und da gab es eben einen Fall, ein neues Album rausgebracht und dann kamen die ganzen Herzen, was für ein tolles Lied und so weiter und so weiter. Und dann gab es einen einzigen Kommentar darunter, der sehr negativ war. Das waren zwei Sätze, aber irgendwie halt sehr unverschämt. Dieses eine Kommentar hat ihn so fertig gemacht, dass er es 2 Tage mit sich rumtrug und es nicht abschalten konnte. Jetzt immer mit dem Kopf gedreht, warum ist der Mensch so böse zu mir? Was habe ich dem getan? Was habe ich bei dem ausgelöst? Man, diese Täter-Opfer-Umkehr, die man ja dann leider auch erkennt. Ne? Und daher bin ich sozusagen, ich lese mir das einfach nicht durch, weil es mir nichts bringt. Das ist so das Ding. Ich glaube, und ich habe ein starkes soziales Umfeld, wo ich mich immer wieder drauf zurückberufen kann. Also da bleibe ich quasi immer irgendwo am positiven Leben hängen.
Ist das so, dass du da auch tagsüber oder am Abend oder so irgendwie dich auch wieder darauf besinnst, dass du die Liebe sehen willst sozusagen in deinem Leben?
Also abends, gerade weil du abends sagst, ist es schon so, dass ich so eine von meinem Vater, glaube ich, übernommen habe, dieses abends ins Bett gehen. Mein Vater hat dann mit uns gebetet, das mache ich mit meinen Kindern auch. Aber vor allem ist es so eine Art Danksagung. Also ich gehe so den Tag im Zeitraffer eigentlich durch. Ich starte den auch örtlich, wo ich aufgewacht bin. Heute Morgen zum Beispiel im Schwarzwald. Es war ein bisschen kühl draußen, ich glaube 9 Grad, tierisches Wetter. Und dann bin ich hierher gefahren, 500 Kilometer an Mainz vorbei, an euch vorbei. Und dann sozusagen, aber mir ist nichts passiert. Ich bin hier pünktlich angekommen, die Leute haben sich gefreut und so weiter. Und das gehe ich so im Zeitraffer durch. Und dann denke ich am Ende, es hat alles geklappt. Also ich bin da angekommen, meinen Kindern geht's gut, alle sind im Bett, alle sind glücklich. Und für mich ist damit der Tag ein sehr positiver Tag. Auch wenn zwischendurch mal Stress war, ist das Resultat das, dass ich satt und gesund ins Bett gehe. Und so gehe ich mein Leben eigentlich schon immer, immer durch und habe so das Gefühl, dadurch summieren sich ja bei mir nur positive Tage, mal von starken Schicksalsschlägen abgesehen, die wir auch schon erlebt haben. Aber das ist eben, das habe ich jetzt erst gehört, das nennt man Dankbarkeitsübungen. Und das mache ich wohl unbewusst schon mein ganzes Leben lang. Also das heißt, ich gehe das auf jeden Fall abends durch und komme eigentlich immer zu einem positiven Ergebnis.
Das kann ich grundsätzlich tatsächlich bestätigen. Also auch nicht jeder Tag ist vergnügungssteuerpflichtig, aber es gibt an jedem Tag wirklich auch schöne Begegnungen, es gibt gute Erlebnisse. Und wenn es tatsächlich die Erfahrung ist, man ist gesund und draußen scheint die Sonne, ich habe hier gute Bedingungen, und auch das ist Grund zur Dankbarkeit. Und ich glaube, das einzuüben hat auch was mit dieser Liebe zum Leben zu tun. Die sozialen Netzwerke, die verbinde ich jetzt auch nicht mit bedingungsloser Liebe. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen relativieren. Das ist nicht das Medium, wo ich mir diese Liebe hole, die ich vielleicht brauche. Ich freue mich über einen netten Kommentar, ich freue mich auch über viele Herzchen, aber ich kann auch gut ins Bett gehen, wenn irgendeiner mich beschimpft.
Bischof Kohlgraf, wo würden Sie denn sagen, da vermitteln wir konkret in unserer kirchlichen Arbeit Liebe?
Gut, also ich glaube, wir haben viele, viele Möglichkeiten, Menschen zu begegnen. Ich sag mal, wir haben natürlich Angebote für viele Menschen, die sich lieben. Das Angebote für Paare und so weiter, Beratungsdienste, Kommunikationstrainings. Ich meine aber auch, dass Seelsorge ein Dienst ist an dieser Liebe, weil Seelsorge soll ja den anderen Menschen stark machen. Es geht ja nicht darum, dass Menschen sozusagen etwas tun, was der Seelsorger ihnen sagt, sondern dass Menschen in der Seelsorge zu eigenen guten Lösungen finden, die für ihr Leben hilfreich sind. Das sind Beispiele, also man könnte wahrscheinlich 1000 Möglichkeiten sagen und 1000 Angebote sagen. Alle haben eigentlich mit dieser Frage zu tun, ermöglichen wir Menschen, ein gutes, glückliches Leben zu führen. Das sind Angebote der Nächstenliebe auf vielerlei Ebenen, aber eben auch Gottesdienst. Ich glaube, dass auch das dieses Gefühl von Geliebtsein natürlich stärken soll. Also wenn wir Gottesdienst feiern, ist für mich die Hauptbotschaft, wir feiern hier einen Gott, von dem Menschen sich geliebt wissen dürfen. Und dann auch bedingungslos, aber vielleicht auch mit dem Hinweis, wenn du noch glücklicher leben willst, könntest du noch mal da und da hinschauen.
Max, spürst du bei deinen Konzerten so Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt gelingt es mir, dass bei meinen Fans Liebe ankommt?
Also ja, im Grunde genommen, das ist natürlich jetzt ein, da betrete ich ja einen Raum, der das eigentlich als Voraussetzung schon mit sich bringt. Die Leute, das mache ich mir auch tatsächlich vor jeder Show bewusst und deswegen gehe ich diese letzten Sekunden, die ich nicht auf der Bühne bin, sondern meine Band schon betritt und die Musik vielleicht schon startet, nochmal für mich durch. Ey, die sind alle gekommen wegen meiner Musik. Die sind gekommen, weil sie uns live sehen wollen. Die haben dafür sind früher von der Arbeit los, haben Menschen mitgenommen oder vielleicht genötigt mitzukommen, haben ihre Kinder versorgt, nochmal sich frisch gemacht, einen Parkplatz gesucht, ein Bahnticket gekauft, ein Hotel gebucht, whatever. Und das ist ja schon mal ein unglaublicher Vorschuss an Vertrauen, den die einem entgegenbringen. Und dann freuen die sich sogar und geben auch noch Geld aus für all das, um eigentlich dem nur zuzugucken, was ich da auf der Bühne mache. Das ist ja eh schon mal so ein, da rennt man eh offene Tür ein, will ich damit sagen. Aber es gibt natürlich nochmal so eine Steigerung dessen, wenn man eben diesen Song, den ich für meine Mutter geschrieben habe. Es gibt natürlich auch andere Songs wie Bedingungslos und viele, viele weitere, wo es ganz speziell auch um ein Thema geht, was mit Emotionen zu tun hat. Ist immer so, aber es gibt dann doch nochmal eine stärkere Form davon. Und wenn man dann sieht im Publikum, da gibt es Menschen, die anfangen zu weinen oder die sich anfangen zu küssen oder die sich in die Arme nehmen oder wo man sieht, das ist doch die Enkeltochter und die Oma und die halten sich jetzt fest und so. Das ist schon etwas, was mich wahnsinnig berührt auf der Bühne und ich darf da auch nicht zu arg hingucken, weil mir dann selber die Tränen kommen und mir dann wirklich die Stimme auch versagt. Und deswegen muss man sich da so ein bisschen wieder zurücknehmen. Aber das ist ja etwas, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Vor allem, wenn mir Menschen dann vielleicht eine Nachricht zukommen lassen, schreiben dann meinem Management einen Brief, die leiten das dann weiter. Und dann lese ich da so ganz persönliche, krasse Geschichten und dann berührt mich das wahnsinnig, ja.
Erlebst du die Liebe als etwas Allumfassendes? Also bist du so gesehen gläubig?
Also genau, ich bin auf jeden Fall gläubig. Ich denke, dass da etwas jemand ist, also der mich auch irgendwie beschützt, weil ich einfach ein sehr beschütztes Leben habe. Bei all den Schicksalsschlägen, die wir haben, bin ich immer wahnsinnig gut davon weggekommen. Das hat natürlich immer viel, wenn man mit Psychologen spricht, dann heißt das, ja, du bist halt ein resilienter Mensch, du kannst die Energie umwandeln und machst dann was draus und so, mag alles sein, aber trotzdem kenne ich ja auch Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die ganz anders damit umgehen oder die das eben nicht so verarbeiten können. Und da bin ich dann sehr, sehr dankbar. Also für vieles natürlich, ne? Und ich sage nicht, dass ich das alleine bin, sondern ich habe immer das Gefühl, da ist noch etwas und jemand. Ich finde, ich habe das mal gesehen, es gibt ja in Portugal, in Lissabon, diesen großen Jesus, der blickt ja über den Atlantik rüber nach Rio de Janeiro, zu seinem sozusagen Pendant, die gucken sich ja an. Und da waren wir mal oben zweimal schon und da gibt es in den Stein gehauen in jeder Sprache einen Satz und der gibt es auch auf Deutsch und ich finde, das trifft es wahnsinnig gut. Das heißt einfach nur, Gott ist Liebe und das finde ich so einen schönen Satz, weil ich, das sehe ich ganz genauso. Es ist egal, ob man Mann, Frau oder Neutrum oder irgendwas, aber eigentlich ist es die Liebe und das ist ja das, was wir Menschen, glaube ich, im Vergleich zu anderen Tieren oder Wesen auf der Welt, wie kein anderes Wesen so beherrschen, vielleicht, schätze ich mal ein, weil wir es nochmal intellektuell unterstreichen können und nochmal irgendwie auch in diesem Wort Liebe auch echt Hoffnung schöpfen. Das kann ja ein Marder wahrscheinlich weniger, nehme ich an, oder ein Delfin, auch wenn das sicher keine dummen Tiere sind. Aber ich glaube, dieses ganze Privileg, dass wir Sprache haben und so weiter, finde ich, trifft Gottes Liebe ist schon sehr, sehr auf den Punkt.
Da fällt mir auch als Bischof nichts Schöneres mehr zu ein. Vielen Dank.
Das war unser Podcast zum Thema Bedingungslos lieben. Muss das sein? Ganz herzlichen Dank, dass du von deinen Erfahrungen erzählt hast, Max Mutzke.
Sind wir schon fertig?
Sie müssen ja weiter in Köln auch sozusagen Ihre positive Botschaft verbreiten. Das gehört ja dazu.
Ja, das mache ich. Und was haben Sie heute noch vor?
Was habe ich noch vor? Gleich ist noch ein sehr schöner Besuch in der Nachbarschaft. Und dann kommt eine Gruppe von Menschen hier. Es ist ein Dankeschön-Abend für ganz, ganz viele Ehrenamtliche, die sich jetzt über 4 Jahre hier im Bistum engagiert haben, das Bistum und das kirchliche Leben hier mitzugestalten. Auch das sind schöne Termine.
Und alles mit viel Liebe, glaube ich. Also vielen Dank, Max, für deine Mitwirkung, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, Ihnen, Herr Gröcher, und auch dir vielen Dank. Es war sehr, sehr nett. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ich danke auch Ihnen, Bischof Peter Kohlgraf.
Danke, Frau Schneider. Vielen Dank.
Vielen Dank allen fürs Zuhören. Wer Lust hat auf mehr Lebensfragen, gern reinhören in unsere weiteren spannenden Folgen. Wir gehen einen Monat in Sommerpause und melden uns mit viel Freude wieder Mitte September. Eine schöne, erholsame Zeit. Bis bald.
Tschüss.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.